Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch. Mein Timer anschalten, jetzt läuft er. Ich freue mich, dass ich etliche neue Gesichter auch sehen darf, offensichtlich. Und ja, schön, dass wir unter Gottes Wort zusammen sein können. Das, was uns Bastl gerade gesagt hat, sind natürlich keine guten, schönen Nachrichten, aber es ist traurig in der heutigen Zeit, dass Gottes Wort eben immer mehr angegriffen wird und wir merken daran, dass es auch vor unseren Herzen steht, solche Anfechtungen, solche Attacken des Feindes, der uns das Wort dekonstruieren will, also nicht konstruieren, nicht aufbauen, sondern abbauen will. Das gibt es leider auch. Und hier wollen wir wirklich sehr wachsam sein, dass wir ganz nah am Herrn bleiben, um eben nicht zuzulassen, dass der Glaube dekonstruiert wird, also rückgebaut wird. Und das passiert, wenn man fundamentale Lehren der Schrift eben leider ad acta legt oder sie hinterfragt und dann zu dem Schluss kommt, das ist gar nicht so, für was man vielleicht jahrelang gestanden hat. Deswegen finde ich es gut, dass Bastl es auch angesagt hat. Ich denke, das gehört dazu, dass man auch füreinander betet dann und dass man die Dinge wirklich im flehentlichen Ringen vor den Thron Gottes bringt. Vielleicht ist deswegen das Thema auch passend, ermutigend und kampfbereit. Ja, warum habe ich dieses Thema gewählt? Warum scheinen es Widersprüche zu sein, ermutigt zu sein, kampfbereit zu sein? Gehört es zusammen? Ich glaube, das wird in diesem Text, den wir uns jetzt lesen, gleich auch klar werden. Wenn ihr eure Bibeln habt, lade ich euch ein, dass ihr die aufschlagt. 1. Thessalonicher 2, ich lese uns die ersten 19 Verse und wir werden versuchen, da ein bisschen reinzutauchen und reinzufühlen in diesen Abschnitt. Und mein Gebet ist, dass der Herr wirklich uns in unserer Situation, in der wir persönlich und vielleicht auch als Gemeinde stehen, abholt und das zu uns spricht, was wichtig ist. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, dass wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und sie stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nicht im Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Vers 20 noch dazu. Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Also wir haben hier dieses lange Kapitel jetzt vor uns und wir merken schon, wir können natürlich nicht auf alles eingehen, nicht auf jede Einzelheit. Ich möchte ein paar Punkte herausgreifen, aber zunächst mal ein paar Punkte der Einleitung, dass wir wissen, worum es hier geht. Jemand sagte mal, die Gemeinde in Thessalonich und damit auch der Thessalonicher Brief in Bezug auf die Gemeindepraxis und die Ausrichtung der Gemeinde in Thessalonich war so, dass man sagen kann, die Gemeinde in Thessalonich war näher am Original als andere Gemeinden, im Vergleich zum Beispiel zu Korinth. Korinth wird ebenso wie Thessalonich als Gemeinde Gottes bezeichnet. Es sind Heilige in Christus, aber Thessalonich war eine Gemeinde, die näher dran war am Ideal einer neutestamentlichen Gemeinde. Sie war eine junge Gemeinde, eine frische Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die Jesus liebte, die für Jesus eiferte, die für Jesus brannte, die unterwegs gewesen sind. In Kapitel 1 lesen wir das, dass das Zeugnis der Gemeinde in die ganzen Gegenden erschollen ist. Und für das Wort erschollen steckt das Wort drin, was wir im Deutschen für Echo kennen. Das heißt, das, was die gelebt haben, was die verkündigt haben, das Evangelium, was die verbreitet haben, ist in alle Gegenden wie ein Schall des Echos erschollen. Und so ging dieses Wort Gottes, was dort verkündet wurde und damit das verbundene Leben, was dahinter stand, in alle Gegenden. Und es kamen viele Menschen zum Glauben. Und eins, was diese Gemeinde sehr ausgezeichnet hat, war nach Kapitel 1, Vers 9 und 10, eine Erwartungshaltung. Ihr Blick war stets nach oben gerichtet auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Und das ist das, was ich mir für mein Leben, für unsere Gemeinde und das, was ich auch euch, für euch persönlich und auch für euch als Gemeinde von Herzen wünsche, dass wir es nicht zulassen, dass uns jemand diese Erwartungshaltung stiehlt. Die Erwartungshaltung, dass Christus wiederkommt und dass es an jedem oder in jedem Moment eigentlich soweit sein kann. Ja, wir haben hier in Kapitel 1, Vers 9 und 10 zunächst dieses Zeugnis davon, dass die Menschen erzählen, wie sie sich von Gott bekehrt haben, zum lebendigen, wahren Gott, um ihm zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. In dieser Haltung lebten sie und sie merkten, es ist eine Dringlichkeit mit unserem Leben verbunden, dass wir keine Zeit zu vergeuden haben, dass die Zeit begrenzt ist, dass die Zeit kurz ist. Und wenn wir überlegen, wann das gewesen ist, dann müssen wir natürlich sagen, wie enger ist unsere Zeit heute, dass der Zeitpunkt der Wiederkunft noch näher heran ist als damals schon. Und das soll uns animieren, wirklich am Ball zu bleiben, treu zu sein, die Zeit auszukaufen, ja, und eben auch durch Zeiten zu gehen, die uns anfechten, persönlich und als Gemeinde, trotzdem immer mit dem Blick nach oben zu Christus hin. Und das finden wir hier eben in der Gemeinde wirklich als ein Kennzeichen dieser Gemeinde. Sie haben gesagt, ja, Jesus kommt wieder, wir erwarten ihn und bis es soweit ist, setzen wir unsere ganze Kraft, unseren ganzen Elan in das Werk Gottes, leben für Christus unseren Alltag und sind bereit, wenn er wiederkommen wird. Und das spornte, diese Sicht nach oben spornte sie ungemein an und das soll auch uns anspornen. Die falsche Sicht wäre, ich habe das auch oft gehört, dass Leute gesagt haben, ach, es ist sowieso alles im Niedergang, es ist sowieso alles nach unten gerichtet, es passiert sowieso nichts mehr geistlich, es gibt keine geistlichen Aufbrüche mehr. Wir setzen uns einfach hin und warten, bis der Herr kommt und drehen in der Zeit vielleicht unsere Däumchen, Wir sehen in allen anderen Aktivitäten keinen Sinn mehr, weil es doch eh nichts bringt. Das habe ich wirklich so gehört und es hat mich erschüttert. Ja, das wollte eigentlich eine bibeltreue Gemeinde sein und die Leiter haben so eine Meinung in der Gemeinde gehabt und haben das auch verbreitet. Und das hat mich erschüttert und man hat es auch gesehen, diese Gemeinde war überhaupt nicht aktiv. Sie war wirklich auch evangelistisch null aktiv. Es ist überhaupt nichts passiert. Sie haben wirklich nur noch verwaltet. Es war nur noch das da, was schon immer da war, die traditionellen Dinge. Es wurde einfach nur noch verwaltet, die Bibel gelesen, gebetet, man hat sich getroffen, ohne Freude. Die Freude war auch weg dann irgendwann und dann sind sie alle wieder nach Hause gegangen, um sich wieder zu treffen am Sonntag. Und es war eine Gemeinde, die im Sterben war, weil sie diese Erwartungshaltung verloren hatten, dass Christus wiederkommt und dass ihm alles möglich ist, dass er auch heute noch einzelne Herzen wirklich erwecken kann und damit ermutigen und kampfbereit machen kann. Aber Thessalonich war auch eine Gemeinde, wo wir gelesen haben und wo wir es auch in der Apostelgeschichte lesen können und auch im Philipperbrief lesen können, dass es eine Gemeinde ist, die war sehr angefochten. Die hatte also auch von außen dadurch, dass sie aktiv war, Anfechtung und Anfeindung. Und das werdet ihr auch wissen. Sobald ihr euch entschließt, aktiv zu werden, um nach außen zu gehen oder weitermacht mit diesem Dienst, nach außen zu gehen und nicht nachlasst, werdet ihr merken, dass da Widerstand da ist. Dass da Leute da sind, die das einfach nicht wollen, die euch Steine in den Weg legen, die euch auslachen, die euch beschimpfen vielleicht, die euch hinterfragen, die euch schlecht machen und was weiß ich nicht, was alles damit zu tun hat. Und da möchte ich dir auch sagen, wenn du das so empfindest, es ist normal. Wenn du für Christus lebst, ist es normal, dass du Widerstand erfährst. Charles Spurgeon hat es mal gesagt, wo Gott seine Gemeinde baut, setzt der Teufel seine Kapelle daneben. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Spruch und das ist mir immer sehr wichtig, dass ich das nicht vergesse und mir immer wieder sage, mein lieber Thomas, wenn du unterwegs bist und wenn du wirklich nach dem leben willst, was die Bibel sagt, mit allen Fehlern und mit allen Sünden, die man auch noch tut, aber wenn du den Wunsch hast, nach dem Wort Gottes zu leben, wie die in Thessalonich, dann wirst du auch anecken. Dann wirst du anecken. Du machst dir nicht überall Freunde damit. Und das wirst auch du nicht machen, weil du mit deinem Licht, was Christus durch dich scheinen lässt, automatisch in die Finsternis dieser Welt hineinleuchtest. Und das war eben auch in Thessalonich so. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Er wollte sie ermuntern, weiter auf Christus zu schauen, ihn zu erwarten aus den Himmeln. Es war für sie nicht ganz klar, wann das sein wird. Wir setzen keine Zeitpunkte fest, fangen wir gar nicht erst an damit, da haben sich andere tief in die Nesseln gesetzt, als sie sowas angefangen haben. Wir wissen nur eins, Christus kommt wieder, wie er es verheißen hat. Und die Gemeinde hier in Thessalonich, denen waren einige Dinge unklar. Sie wussten nicht, wie das vonstatten geht, wie das ist mit denjenigen, die schon gestorben waren aus der Gemeinde. Wie wird das werden? Und dann entfaltet Paulus eben in diesem Brief diese ganze Lehre der Entrückung, der Hinnahme zum Herrn und so weiter. Darum geht es heute nicht. Aber es war ein wesentlicher Punkt, um die Gemeinde zu ermutigen. Und dann war mir ein weiterer wichtiger Punkt sehr deutlich, um zum Thema heute zu kommen. Paulus ermutigt die Gemeinde in Thessalonich, indem er sie Anteil nehmen lässt an seinem eigenen Dienst. Und davon handelt das Kapitel 2. Heute ist es ja so, es lässt sich ja keiner mehr so richtig in die Karten schauen. Es lässt ja auch keiner mehr so richtig zu, oder wenige nur noch zu, am Leben wirklich tatsächlich Anteil zu nehmen, auch mit den ganzen Schwächen und Herausforderungen. Unsere Gesellschaft redet uns ja das auch ein, dass wir uns immer so gut darstellen und ein gutes Licht stellen und wenn wir gefragt werden, wie es uns geht, ja, es geht uns gut und es ist alles in Ordnung und man hat das Leben so im Griff. Aber das entspricht ja sehr oft gar nicht so unserem Alltag, sondern wir sind ja wahrscheinlich alle mehr oder weniger herausgefordert und erleiden eben auch Sachen in unserem Alltag, wo wir zu kämpfen haben damit. Und das sehen wir eben ganz wunderbar in diesem Kapitel 2, dass Paulus uns Einblick gewährt in sein Leben, in seinen Dienst und damit in sein Herz. Und er macht uns Mut dadurch, weil er uns daran Anteil nehmen lässt. Und manchmal denkst du vielleicht, wenn ich mit jemandem spreche, und sag ihm wirklich, wie es mir geht, dass du Schwäche zeigst, dass du den anderen vielleicht noch runterziehst oder wie auch immer. Aber habe solche Gedanken nicht. Sondern wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, wenn er es wirklich an der Antwort interessiert, dann, und du vertraust dieser Person, dann öffne auch mal dein Herz, so wie Paulus hier. Und lass mal in dein Leben reinschauen. Es wird eine positive Wirkung nach dich, nach sich ziehen. Zum einen für dich, weil du jemanden vielleicht gefunden hast, mit dem du Nöte teilen kannst. Und zum anderen auch für den, der dir zuhört, weil er zu dem Schluss kommen wird, dass es anderen auch noch so geht, die nicht alles im Griff haben. Ja? Also im besten Fall sitzen wir alle hier und jeder behauptet von sich, bei mir klappt alles, ich habe alles im Griff. Und dabei sind wir eigentlich so, dass wir sagen, ich habe vielleicht momentan überhaupt nichts im Griff. Bei mir geht alles zwischen den Fingern weg und bei allen anderen scheint es zu klappen, nur bei mir nicht. Das ist so das Resultat unseres Denkens, wenn wir meinen, wir müssen immer alles im Griff haben. Ja? Also von daher, lass es zu, dass andere auch in dein Leben hineinschauen. Und öffne dein Herz, so wie Paulus das tut. Und das finde ich faszinierend. Er schreibt von seinem Dienst. Und er will sich damit überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen. Ja, er schreibt zum Beispiel in Vers 1 und 2, ihr wisst, Brüder, dass unser Besuch damals bei euch nicht vergeblich war. Und da möchte ich den Punkt 1 gerne herausgreifen. Der Punkt 1 im Wesen seines Dienstes oder das Wesen seines Dienstes. Das Wesen seines Dienstes war angefochten und umkämpft. Und Paulus hält das nicht für sich zurück und sagt, ich präsentiere hier nur meine schönen Seiten. Und alles das, was mich jetzt auf meinen Reisen so bedrückt hat, als ich auf dem Schiff war oder als ich alleine in der Wüste war oder als ich auf Reisen war oder als ich im Gefängnis saß. Davon muss niemand was wissen. Das geht keinem was an, das behalte ich schön für mich. Das ist die Sache zwischen mir und Christus. Nein, er sagt wirklich, um was es geht. Er beschönigt das nicht. Er sagt mit anderen Worten, wenn du anfängst, Christus nachzufolgen, dann sei dir bewusst, dass das Leben, was du führst, dieser Dienst, den du führst, den du lebst, dass das angefochten und umkämpft sein wird. Und er will damit, und das ist für uns manchmal ein Paradox, er will mit so einer Wahrheit die Geschwister ermutigen, dass sie kampfbereit bleiben. Wir denken ja, naja, jetzt erzählt er von seinen Schwierigkeiten, das ist ja doch, naja, eher runterziehend, eher destruktiv. Aber wenn wir hier diese Verse sehen, dann merken wir, wie Gott es verwendet, um die Gemeinde in Thessaloniki zu ermutigen. Weil sie nämlich verstanden haben, dass es normal ist, dass der Glaube umkämpft ist. Stellt euch vor, Paulus hätte sich hier hingestellt und hätte gesagt, also bei mir ist alles in Ordnung, es läuft alles wunderbar und wir haben das im Griff, meine Mitarbeiter und ich. Und überall, wo wir hinkommen, kommen die Leute zum Glauben und die werden ermutigt und die wachsen im Glauben und alles paletti. Stellt euch mal vor, Thessalonich bekommt diesen Brief, liest das und sagt, ne, bei Paulus ist alles in Ordnung. Bei uns läuft momentan alles so ein bisschen der Quere. Da müssen wir ja alles falsch machen. Und weil dem nicht so ist, schreibt er es ihnen auch nicht. Das Wesen des Dienstes, die Verse 1 und 2, er ist angefochten und vielleicht erlebst du gerade eine Anfechtungszeit, eine umkämpfte Zeit. Paulus und Silvanus wurden in Philippi gedemütigt, sie wurden geschlagen. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 16, Vers 16. Sie hatten eine regelrechte Tortur zu durchleiden. Die Kleider wurden ihnen runtergerissen, sie wurden geschlagen, gedemütigt. Sie wurden in den Knast gesteckt sogar. Das ist uns ja momentan noch erspart in unseren Breitengraden. Momentan noch. Und wenn wir uns mal versuchen, in Paulus hineinzuversetzen, in seine Arbeit, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, naja, danach, als er wieder raus war aus dem Gefängnis und als wieder etwas ruhiger war, hätten wir uns wahrscheinlich erst einmal eine Auszeit genommen. Und wir hätten vielleicht Entschuldigungen gesucht, um jetzt erstmal keine weiteren Dienste tun zu müssen. Bei Paulus war das anders. Er ging sofort weiter. Seine Missionsreise ging sofort weiter. Und er kam nach Thessalonich. Und er predigte auch dort das Evangelium. Und das, obwohl er in Thessalonich auch umkämpft oder bekämpft wurde. Er wurde dort ebenfalls nicht freudestrahlend empfangen, wie wir gleich noch sehen werden. War Paulus ein Mensch, der keine Gefühle hatte, der kein Herz hatte? Nein, auf keinen Fall. Paulus offenbart uns ja hier einen Blick in sein Herz. Paulus gingen die Ereignisse in Philippi sehr nahe. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch mit Emotionen, ein Mensch, der ein Schmerzempfinden hatte. An einer Stelle weinte er auch. Er war ein Mensch, der traurig werden konnte, dem Anfeindungen zu schaffen machten. Und trotzdem gab er nicht nach. Er gab nicht nach. Er blieb mutig und kampfbereit. Und vielleicht geht es dir gerade so. Vielleicht kommst du gerade aus so einer Zeit, wo du Tage hinter dir hast, wo du vielleicht Wochen hinter dir hast, vielleicht sogar Monate, die dir viel, viel, viel abverlangten. Die dich vielleicht mental, geistlich oder auch körperlich sehr herausgefordert haben. Und manchmal ist es ja so, kommt irgendwie alles zusammen. Eine Schwester hat unter Tränen vor einigen Wochen zu mir gesagt, es brennt gerade überall in meinem Leben. Überall. Also es war eigentlich auf allen möglichen, in allen möglichen Bereichen hatte sie gerade zu kämpfen. Und manchmal ist unser Leben eine Ansammlung aus Schwierigkeiten. Und ja, manchmal stehst du morgens auf, um den Tag irgendwie rumzukriegen, in deinen Schwierigkeiten, und du gehst abends ins Bett und du legst dich hin und du weißt genau, du legst dich jetzt nur hin und schläfst, um morgen früh aufzustehen, und ich erwarte das Gleiche wieder. Manchmal ist dein Leben so eine Zeit. Da schlägst du dich irgendwie nur durch den Tag. Und am nächsten Tag geht's weiter. Die Bibel nennt das Durststrecken. Aufzehrende, angefochtene, mühsame Zeiten, in denen es vermeintlich kaum etwas Gutes, Ermutigendes zu sehen gibt. Die Bibel nennt das, umschreibt das mit dem Begriff Ausharren. Mehrmals lesen wir das im Neuen Testament, dass wir Ausharren nötig haben. Auszuhalten, zu tragen, zu ertragen, zu erdulden, einfach nur weiterzumachen. Und manchmal besteht dein Leben aus diesem Punkt, dass du einfach erstmal nur weitermachst. Okay? Einfach nur weitermachen. Du siehst erstmal keine Sonne, aber du machst trotzdem mit den Dingen, mit deinem Alltag, mit deinen ganzen Arbeiten, machst du einfach erstmal nur weiter. Manchmal ist unser Leben davon geprägt. Und dann wird uns deutlich, dass das Leben für Christus eben angefochten ist. Dass das Leben für Christus nicht einfach ist. Und auch hier ermutigt uns die Schrift, zum Beispiel in 1. Korinther 15, 58, wo es heißt, daher meine geliebten Brüder, wir können in Klammern Schwestern setzen, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wie oft hast du gedacht, dass deine Mühe vergeblich ist? Bestimmt mehr als einmal, oder? Sei dir gewiss, dass deine Mühe im Herrn, also im Werk des Herrn, in deinem Leben für Christus, dass sie nicht vergeblich sein wird. Mach weiter. Weiter an der Hand Gottes. Und trotz der Steine, die ihm hier in den Weg gelegt wurden, trotz der Anfeindungen, trotz der Anfechtungen, blieb Paulus freimütig. Und wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Paulus sah diese Schwierigkeiten, diese Kämpfe, die gegen ihn auch geführt wurden, er sah sie nicht als Zufall an oder als lästiges Beiwerk. Paulus kalkulierte es ein. Er wusste das, dass wenn er für Jesus lebt, dass da auch steinige Wege auf ihn warten würden. Das wusste er. Das heißt, er kalkulierte das ein. Er konnte also damit umgehen. Es überraschte ihn nicht. Und wenn wir mit dieser Einstellung rangehen, dass Jesus uns gesagt hat, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Oder wie Paulus es, ich glaube, auch an die Thessalonicher schreibt, im zweiten Brief, dass wir durch viele Drangsale zur Herrlichkeit Gottes eingehen müssen. Wenn wir dieses Verständnis entwickeln, dann überraschen uns diese Dinge nicht in unserem Leben, sondern dann kalkulieren wir sie ein. Und dann bleiben wir auch in solchen Zeiten freimütig und mutig und kampfbereit. Und gerade das öffnete dem Paulus die Tür und Gott wirkte mächtig. In Vers 2 beschreibt er dann, nachdem er aus Philippi weggegangen war, die Situation in Thessalonich. Es heißt, unter viel Kampf verkündete er ihnen das Evangelium. Unter viel Kampf. Und das liegt daran, weil das Evangelium eine Lichtbotschaft ist. Eine Botschaft aus der Ewigkeit. Es ist das Evangelium des Sohnes Gottes. Und es leuchtet rein in finstere, böse Herzen, die damit nichts zu tun haben wollen, die sich sofort in die finstere Ecke zurückziehen und es mit allen Mitteln bekämpfen. Und der Feind tut alles daran setzen, dass dieses Evangelium nicht in die Herzen gelangt. Deswegen gibt es so viel Kampf innerhalb des Glaubenslebens. Und deswegen gibt es auch in unserem Leben so viele Herausforderungen. Das Wort Kampf in Vers 2 ist ein Begriff aus der Leichtathletik. Die Griechen damals, Thessalonich gehörte dazu, die wussten, was damit anzufangen. Das bedeutete so viel wie Anstrengung, Mühe, Erschöpfung, Entmutigung und oder eben auch Kampf, wie es hier übersetzt wird. Und dann schauen wir uns die Verse 1 und 2 nochmal an und wir erkennen, es war nicht leicht, in Philippi Gemeinde zu gründen. Es war nicht leicht, in Thessalonich Gemeinde zu gründen. Es ist heute nicht leicht, Gemeinde zu gründen. Und wir fügen hinzu, und das werdet ihr wissen, es ist nicht leicht, auch heute nicht leicht, Gemeindeaufbauarbeit zu tun. Das ist das, was wir ja tun als bestehende Gemeinden. Gemeindeaufbauarbeit ist auch heute nicht leicht, wie es damals nicht leicht war. Es ist umkämpft wie damals. Und du wirst auch merken, dass dein persönliches Nachfolgeleben nicht einfach ist, weil es auch damals nicht einfach war. Es ist und bleibt umkämpft. Es ist nun mal so, weil wir in dieser gefallenen Welt leben und weil es eben um das Evangelium Gottes geht. Nicht um irgendetwas, sondern um das Entscheidende, was Licht von Finsternis trennt. Und deswegen ist es immer umkämpft. Ein abgeschwächtes Evangelium wird nicht umkämpft sein. Ein Evangelium, was die Hälfte weglässt, wo sich jemand hinstellt, heute gibt es 7% Rabatt aufs Evangelium, wir lassen die Hölle weg, das wird nicht umkämpft sein. Wird es nicht. Aber ein Evangelium, was wirklich klar und deutlich verkündigt wird, und damit meine ich eigentlich die ganze Heilige Schrift, ist im erweiterten Sinn das Evangelium, es wird umkämpft sein. Und wenn du in allen Bereichen deines Lebens mit Christus leben möchtest, wirst du merken, wie umkämpft auch dein Leben sein wird. Aber du darfst dich immer wieder fliehen in die Arme des Herrn. Und ich möchte dich in Punkt 1 ermutigen mit dem Fazit, Kennzeichen Nummer 1, der Dienst ist schwierig, das Leben ist schwierig für Christus. Und die Ermutigung für dich ist aber, bleibe mutig und kampfbereit, trotz Schwierigkeiten und mache trotz Schwierigkeiten und Anfeindungen und Anfechtungen, mache bitte weiter. Mache weiter für den Herrn. Zweitens, ein weiteres Kennzeichen, die Botschaft und der Inhalt seines Dienstes. Die Verse 3 und 4 geben uns Auskunft. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden worden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus versichert den Gläubigen in Thessalonich, dass seine Worte wahr sind. Das sagt er ganz klar in Vers 3. Das, was wir euch gepredigt haben, das entspricht nicht der Lüge oder dem Irrtum, sondern es ist Wahrheit gewesen. Heute ist sehr viel Unwahrheit im Umlauf, auch im christlichen Gewand. Und es war mal ein sehr bekannter Verkündiger des Wortes Gottes, der mal gesagt hat, es wird im Reich Gottes und im Werk Gottes extrem viel gelogen. Ich habe das vor 20 Jahren mal gehört, diesen Ausspruch. Ich dachte, übertreibt er hier nicht ein bisschen? Ist das nicht etwas überspitzt dargestellt? Aber mittlerweile muss man das auch bestätigen, im christlichen Deckmantel wird so viel gelogen und so viel Irrtum verbreitet, dass man wirklich schauen muss, was da alles vor unserer Tür steht, auch vor unseren Herzen steht, vor unseren Gemeinden und auch vor unseren Familien steht. Und Paulus sagt, nein, auch wenn ihr von allen möglichen Irrtümern gehört habt, und es sind etliche unterwegs gewesen damals, nicht nur heute, damals auch schon, die haben falsches Wort Gottes gebracht, die haben Falschlehre gebracht, die haben Irrlehre gebracht, sind wir nicht so, schreibt Paulus. Wir haben euch das, was wir verkündet haben, nicht aus Irrtum gebracht, sondern es war die Wahrheit. Nichts Irriges, nichts Unwahres, nichts Verdrehtes, nichts Verfälschtes. So wie es 2. Korinther 2,17 sagt. Paulus schreibt dort, wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes. Das heißt, nach dem Grundtext, wir verfälschen das Wort Gottes nicht. Dieses Wort verfälschen hat man gebraucht, um sauberen Wein zu panschen, mit Wasser zu strecken. Und hat Paulus gesagt, wir verpanschen nicht das Evangelium. Das machen wir nicht. Wir bringen keinen verpanschten Wein zu euch im übertragenen Sinn, sondern es ist die reine Lehre des Wortes Gottes, was wir euch bringen. Und das ist unser Gewissen rein. Und er sagt weiter, wir arbeiten nicht mit List, Vers 3. Und List ist Heimtücke. List ist, wenn man vom Evangelium, wie ich es gerade gesagt habe, 7%, kann ja auch mehr sein, weglässt. Das ist List. Das ist Tücke. Wenn man unbequeme Dinge des Wortes Gottes weglässt, weil sie einem nicht behagen. Das Wort List ist Heimtücke und das Wort heißt Dolos, es heißt auch Trug, Betrug, Falschheit, Täuschung, böse Absicht. Wie viel ist davon heute im Umlauf? Deswegen brauchen wir Brüder und Schwestern, die wirklich in der Bibel zu Hause sind, die dem Irrtum mit der Bibel begegnen können. Das ist wichtiger als je zuvor. Und dieses Wort, was hier steht, heißt eben auch so viel wie Täuschung. Es ist fast so wie ein Haken beim Angeln, der mit einem Köder versehen wird und dann ausgeworfen wird. Mit der Hoffnung, dass ein Fisch anbeißt. Ist jemand Angler unter euch? Angeln ist Täuschung. Ich habe das Bild auch nur von jemandem. Ja? Also ich bin da sehr dankbar für dieses Bild. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Er sagt, du präparierst den Haken mit einem Wurm und du machst den Haken unsichtbar und dann wirfst du ihn aus und dann beißt der Fisch an und du hast ihn am Haken. Wenn der Fisch den Haken allein gesehen hätte, hätte er vielleicht einen Bogen drum gemacht. Aber er hat den schönen, saftigen, aus seiner Sicht, unser natürlich nicht, saftigen Wurm gesehen. Und so arbeiten Irrlehrer, Falschlehrer, die mit List und Tücke einherkommen. Sie wollen Menschen fangen. Da waren auch Leute unterwegs hier in Thessalonik. Paulus arbeitete nicht so, seine Gegner schon. Paulus wünschte sich von Herzen, dass Menschen gerettet werden und zur Gemeinde dazugetan wurden. Die Falschlehrer wollten Menschen fangen für sich. Sie wollten sie abziehen hinter sich her. So funktionieren Sekten. Sie werden nicht zu Christus geführt, sondern zu Personen, damit sie hinter sich abziehen können. Paulus hat es nicht so gemacht. Er benutzte keine unlauteren Mittel, wie sie manche Verkäufer benutzten, um ihre Ware an den Mann zu bringen. Keinen Haken sozusagen. Vor ein paar Wochen war in unserem Kaffee am Mittwoch ein Mann, der ist sehr, sehr skeptisch und er wollte eigentlich gar nicht so reden, auch über den Glauben schon gar nicht. Und dann war aber eine Schwester, die hat eine sehr gute Art, mit Menschen zu reden, das Evangelium zu sagen und hat versucht, ihm das zu sagen und hat das Evangelium bezeugt und hat auch erzählt, wie sie selbst zum Glauben gekommen ist. Und dann hat der Mann dagestanden und hat gesagt, wo ist der Haken? Da musste ich so dran denken. Das Evangelium wird frei angeboten. Er konnte es nicht verstehen. Ja? Er dachte, die Kirche, die hat doch immer so gearbeitet. Menschen fangen. Wo ist der Haken? Nein, keine Köder. Und die Köder heute sind zum Beispiel das Wohlstandsevangelium. Das ist ein Köder. Ja, also ich verspreche den Leuten das Blaue vom Himmel und dann kommt das böse Erwachen. Das ist unlauter, wenn man das so macht. Er verkündigte ihnen das reine Evangelium, dass Jesus am Kreuz starb, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist und wiederkommen wird. Er verkündigte ihnen das reine Wort Gottes. Und er sagt sogar, dass wenn ich euch was Falsches bringen würde im Galaterbrief, dann sei ich selbst ich verflucht. So ernst war das. So ernst war das, dass er ihnen das einzige wahre Evangelium gebracht hat. Weil es kein anderes gibt. Schaut mal in den Vers 13 in unserem Abschnitt. Da heißt es, die Kunde von Gott. Darum danken wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, andere übersetzen, als ihr die Kunde von Gott, die Elberfelder schreibt das so, empfangen habt. Oder eben nach Schlachter 2000, das verkündigte Wort. Und hier werden zwei Dinge gegenübergestellt im Vers 13, dass ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es in Wahrheit ist, als Gotteswort. Hier steht für das Wort Gottes Logos Theos, also Wort Gottes. Und dann haben wir das, den Gegensatz, nicht das Menschenwort, die haben es nicht als Menschenwort aufgenommen, da steht Logos Anthropos. Logos, das Gleiche. Das ist auf den ersten Blick manchmal zum Verwechseln ähnlich. Da steht zweimal Logos, aber die Nachsilbe ist wichtig. Logos Theos, Gott, oder Logos Anthropos, Menschenwort. Das ist manchmal zum Verwechseln ähnlich. Und Paulus sagt, ihr habt das, was wir gebracht haben, als das aufgenommen, was es wirklich ist, als Gottes Wort, nicht als mein Menschenwort. Das habe ich euch nicht gebracht. Und dieses Wort ist wahrhaftig, nach Vers 13. Und es ist nach Vers 3 kein Irrtum. Und dieses Wort wirkt, steht hier. Im Vers 13, ja, das auch wirksam ist in euch. Nur das echte Wort Gottes ist wirksam in uns. Und interessant, was hier steht für wirkt das griechische energeo. Da ist Energie davon abgeleitet. Da habe ich mir hier dazu notiert, dass wir eine geistliche Energiewende brauchen. Eine geistliche Energiewende. Das ist wichtig. Alles andere ist teilweise ein Firlefanz, was uns dann dargeboten wird. Wir brauchen eine geistliche Energiewende, dass Gottes Wort in den Christen wieder Raum gewinnt. Das ist das Wichtige, was wir brauchen. Und dann wird sich auch alles andere wieder halbwegs einrenken können in unserer Gesellschaft auch. Aber solange das nicht ist, können die Menschen tun und lassen, was sie wollen. Es führt nur noch mehr in den Abgrund. Nur Gottes Wort hat die Wirkung, uns auf die Beine zu stellen. Das Fazit Nummer zwei ist, oder das Kennzeichen Nummer zwei, wir dienen am einen wahren Evangelium. Und die Ermutigung für dich ist, aus diesem Punkt zwei, bleibe mutig und kampfbereit. Liebe das Evangelium. Lebe das Evangelium und sterbe im Evangelium. Drittens, der tiefste Beweggrund von Paulus seinem Dienst. Und hier lässt er uns wirklich sehr tief in sein Herz hineinschauen. Was war denn sein Antrieb? Was bewegte denn diesen Mann, solche Strapazen auf sich zu nehmen? Entmutigt zu werden, sich wieder ermutigen zu lassen, zu kämpfen, ausgelaugt zu sein, wieder neue Kraft zu schöpfen, wieder weiterzumachen. Was war denn sein Antrieb? Was ist denn unser Antrieb? Was ist denn sein Motiv gewesen? Warum tat er, was er tat? Verse 4 bis 6. Im Vers 4 schreibt er, dass er das unbegreifliche Vorrecht verinnerlicht hat, das Evangelium kennen zu dürfen. Und nicht nur das, sondern es auch weitergeben zu dürfen. Und er sah dadurch eine Dringlichkeit dahinter. Schaut mal, was hier steht. Wie wir von Gott tauglich befunden worden sind. Ist dir bewusst, was das bedeutet? In Römer 3, Vers 12 wird gesagt, dass wir durch die Sünde alle Frau untauglich geworden sind. Untauglich, durchgestrichen. Nicht tauglich, für die Herrlichkeit Gottes. Wir erreichen sie nicht. Untauglich. Unbrauchbar. So, als ob man uns einer Prüfung unterzogen hat und dann unter dem Strich rauskommt, nein, durchgefallen. Ohne jegliche Chance. Das steht über unserem oder stand über unserem natürlichen Leben. Und durch die Wiedergeburt, dadurch, dass Gott in unsere Herzen geleuchtet ist, dass wir die Wiedergeburt erfahren durften, dass wir uns bekehren durften, dass unsere Augen geöffnet wurden, dass wir um Vergebung unserer Sünden beten durften und neues Leben aus Gott empfangen haben, dadurch wurden wir tauglich gemacht für das Evangelium. Und das ist das, was Paulus hier meint. Er schaut zurück und er erstaunt und sagt, Mensch, ich war untauglich. Und dann hat Gott mich als tauglich befunden, weil mir der Sühnetod von Jesus Christus gut geschrieben worden ist, den er am Kreuz für mich erduldet hat. Das heißt, der lebendige Gott nimmt dich und mich, die wir eigentlich absolut durchgefallen und untauglich waren und sind, und macht uns neu. Und nicht nur das, er vertraut uns etwas an. Paulus sagt, Gott hat mir sein Wort anvertraut. Er hat es mir geliehen. Er hat mir den größten Schatz anvertraut, den es nur gibt, mit seinem Wort. Und er möchte, dass ich es nicht für mich behalte, es vergrabe, irgendwo hier hinlege, ins Regal, sondern dass ich es herausnehme, dass ich es lese, dass ich es lebe und den Leuten bringe. Dafür bist du tauglich gemacht. Und lass dir vom Teufel nicht einreden, dass du das nicht bist, dass du zu nichts taugst. Ja, natürlicherweise sagen wir von uns, ich taug zu nichts. Aber durch die Kraft Gottes in dir ist dir das möglich, Gott zu dienen, ist dir alles möglich. Und lass dir vom Feind das nicht einreden, sondern lebe für Christus und mach dir bewusst, was dir anvertraut ist durch das Evangelium. Du hast einen Schatz in den Händen. Und Christus möchte, dass du ihn nach draußen bringst, dass du ihn leuchten lässt. Wir sind für tauglich befunden worden. Jetzt kam die neue Prüfung und unterm Strich stand bestanden, weil Christus vor dir steht und hinter dir und neben dir und du in Christus bist. Und das ist so eine wunderbare Nachricht. Das haut mich um. Ich bin ehrlich zu euch. Das ist Wahnsinn, was hier steht. Und deswegen redet er auch, sagt er, nicht um Menschen zu gefallen, sondern er hat verstanden, Herr, was hast du mir ja anvertraut mit deinem Wort? Und es ist mir gleichgültig, was die Leute sagen. Ich rede für dich. Ich rede vor dir. Ich will dir gefallen, weil du mein Herz prüfst. Gott ist mein Zeuge für das, was ich tue. In Vers 5, er ist der die Herzen prüft. Vers 4 am Ende steht das. Und hier merken wir, für was Paulus sein Herz schlug. Für seinen Herrn allein. Er lebte nicht für Menschen, sondern er wusste, was Coram Deo bedeutet, nämlich, das heißt ja, vor dem Angesicht Gottes. Er wusste, dass sein Leben vor dem Angesicht Gottes ablief. Dass er alles das, was er dachte, alles, was er sagte, alles, was er tat, alles, was er lebte, einen großen Zuschauer hat, nämlich seinen Gott, seinen Herrn. Und das war ihm Ansporn, Gott zu gefallen, nicht den Menschen. Und deswegen sagte er auch, ich rede nicht, um Menschen zu gefallen. Und ich lebe nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der die Herzen prüft. Und das gab ihm immer wieder Mut, auch standhaft zu bleiben. Und das möchte ich uns und dir gerne zurufen, dass wir uns bewusst machen, dass unser Leben vor einem großen Zuschauer abläuft, vor dem lebendigen Gott selbst. Und wenn wir das verinnerlichen, dann wird es uns immer zweitrangiger, was andere Menschen von uns denken. Dann wird es uns immer egaler, was die Welt von uns denkt. Dann werden wir unseren Mut und unsere Standhaftigkeit immer wieder in Christus finden, von dem sie ausgeht, für unser Leben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du zu Christus fliehst, dass du in seine Arme rennst, wenn du entmutigt bist und eben nicht kampfbereit bist jetzt gerade, dass du in seine Arme fliehst und dass du sagst, Herr, hier bin ich, mit meiner Schwachheit, mit meiner Not, mit meiner Entmutigung, mit meinem vielleicht nicht gerade standhaften Wesen gerade. Herr, ermutige du mich. Gib mir Kraft. So wie den Thessalonichern. Und deswegen glaube ich, dass dieser Abschnitt, dieses Kapitel 2, so wichtig ist für unser Leben. Die Thessalonicher wurden durch diesen Brief ungemein ermutigt. Im zweiten Brief können wir dann davon lesen, dass von diesem ersten Brief, dass das nicht vergeblich gewesen ist, sondern dass sie das wirklich ermutigte und immer standhafter machte im Leben für Christus. Und das soll auch unser Anliegen sein. Wir machen weiter. Es hat mal jemand gesagt, auch wenn es ein bisschen vielleicht auch ironisch gemeint war, wo wir vielleicht auch schmunzeln drüber, aber es ist, wenn man darüber nachdenkt, es ist richtig, was derjenige gesagt hat. Ich gebe das mal so frei wieder. Wir machen weiter. Entweder bis der Bestatter uns holt, oder was weit besser wäre, bis Jesus Christus wiederkommt und uns zu sich nimmt durch die Entrückung. Und das war mir eine sehr, sehr große Ermutigung, das zu lesen hier in diesem zweiten Kapitel. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du Christus treu bleibst, auch in Zeiten der Mühsal, dass du nicht nachlässt. Und dass du, selbst wenn du Zeiten hast, wo du einfach nur weitermachst, dass du eben einfach nur erstmal weitermachst. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Bitte ermutigt euch gegenseitig. Ruft euch an und besucht euch und fragt euch ehrlich, wie es euch gegenseitig geht. Und seid auch bereit, ehrliche Antworten zu geben. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, wir brauchen diese Ermutigung immer wieder. Ich würde gerne noch beten mit uns. Und wenn es euch möglich ist, steht gerne dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dein Wort, was du uns gibst. Und wir merken, dass wir von uns aus nicht stark sind, sondern dass wir mit Schwachheit behaftet sind, dass wir auch in Sünde fallen, dass wir oft überhaupt nicht ermutigt sind und auch nicht standhaft sind. Aber wir dürfen es durch dich sein. Und dafür danken wir dir von Herzen, dass du uns hier in diesem zweiten Kapitel einen Blick gewährst in das Leben, in den Dienst und das Herz von Paulus. Und dass es ungemein ermutigend ist, was er hier schreibt. Und dass er selbst jemand gewesen ist, wo wir merken, dass alle seine Quellen nur in dir gewesen sind. Dass er ein Mensch gewesen ist, wie wir auch. Mit Herausforderungen, mit Anfechtungen, mit Anfeindungen. Und wir danken dir, dass dein Wort das Mittel ist, was uns Mut und Standhaftigkeit gibt. Und ich möchte dich jetzt für jeden Einzelnen bitten, der hier ist, der das gerade so nötig hat, dass du ihm jetzt ganz nahe bist und ihm diesen oder ihr diesen Mut zusprichst, dass wir uns wieder auf die Beine stellen können, dass wir wieder standhaft werden. Darum bitte ich dich. Und ich möchte dich auch bitten für die Gemeinde hier, dass du sie segnest, dass du sie hindurchträgst, weiterhin durch gute Zeiten und durch schlechte Zeiten, auch durch Anfechtungszeiten, auch durch herausfordernde Dinge, durch falsche Lehren zum Beispiel, oder irgendetwas, was vor der Tür steht, was wir vorhin gehört haben, dass du auch durch diese Dinge hindurchträgst und eine Entschlossenheit gibst den Verantwortlichen hier, dass du geehrt wirst. Danke, Herr Jesus, dass du im Sturm bei uns bist, dass du in unserem Alltag da bist und dass wir voll und ganz auf dich vertrauen dürfen. Du hast versprochen, dass du uns niemals verlässt und wir glauben dir, weil du nicht lügst und weil du immer die Wahrheit sprichst. Deshalb beten wir dich an und geben dir allein die Ehre. Amen.